3:2 für Union nach 0:2 Rückstand. Nikos Mega vertändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Dienstag, den 2. Juni 2020. Es ist ungefähr eine Stunde früher als 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel FC St. Pauli zu Gast beim Karlsruher SC vom vergangenen Samstag. Das Spiel endet mit einem 1:1 Unentschieden. Die Tore sind schnell erzählt. Diamantakos lupft den Ball über den Keeper in der 55. Minute, nachdem Lawrence den Ball in die Spitze gespielt hatte. Postwendend fast kommt die Antwort vom KSC durch Jerome Gondorf, der nach einer Vorlage von Vanicek in den Strafraum den Fuß hinhält und zum 1:1 Ausgleich. Das war schon in der 57. Minute und dabei blieb es dann. Punkteteilung in Karlsruhe und ich bin Yannick und begrüße heute diesmal den Daniel. Moin.
Hi Yannick.
Ja, du hast dich bereit erklärt. Niklas hat uns quasi vermittelt, weil er am Wochenende das Spiel nicht sehen konnte. Bevor wir aber darauf kommen, wie du das Spiel gesehen und verfolgt hast, du bist zum ersten Mal bei uns zu Gast und da ist es Usus, dass die Gäste sich erstmal kurz vorstellen in ein paar Sätzen und da ist immer die Standardfrage, wer bist du, was machst du und warum in diesem Fall der KSC?
Also erstmal hi Yannick nochmal und danke, dass ich bei eurem Podcast mitmachen darf. Wer ich bin, ja, hast du ja schon gesagt, also ich heiße Daniel, bin 29 Jahre alt und komme aus Karlsruhe. Und was ich mache, ich bin zurzeit IT-Berater und ja, wie ich zum KSC gekommen bin, ist eigentlich ganz einfach. Also ich bin in Karlsruhe geboren und wurde dann schon mit 3, 4, 5 zum KSC das erste Mal mit meinem Vater mitgenommen. Und dann hat sich das so ergeben, dass das natürlich für mich der einzige Verein ist, den ich in meinem Leben so supporte. Und gibt auch kein besseres Gefühl, wenn der Verein für mich 3 Punkte holt.
Ja, also die klassische Fußballsozialisation sozusagen.
Genau.
Okay, und wie ist das denn normalerweise? Ich meine, jetzt gerade sind besondere Zeiten. Bist du sonst regelmäßig Heimspielgänger oder wie ist das bei dir?
Also früher war ich schon deutlich häufiger im Wildpark. Ich muss sagen, dem Alter wahrscheinlich ein bisschen geschuldet, dass man auch nicht mehr ganz so viel Zeit hat, bin ich da jetzt nicht immer. Ich versuche schon so zwischen 5 und 10 Spiele, Heimspiele zu sehen. Vor Ort klappt mal besser, klappt mal schlechter. Und ja, zurzeit, also ich meine, aufgrund von Corona ist es ja zurzeit eigentlich eh nicht möglich.
Nee, genau. Und dann hast du das Spiel am Wochenende dann in der Kneipe, also in der Kneipe war ich ja wahrscheinlich nicht, die werden bei euch ja wahrscheinlich auch noch, wenn überhaupt, auf, dann nur unter höchsten Auflagen. Hast du zu Hause gesessen vorm Fernseher oder wie hast du das Spiel geschaut?
Genau, also ich muss auch, ich habe es nur alleine geschaut daheim. Ich hatte einiges zu tun und habe das dann auf meinem Fernseher gestreamt über Sky. Ja, normalerweise schaue ich das schon auch mit Kumpels an, da hatte ich jetzt nur nicht so viel Zeit an dem Wochenende.
Okay, und dann, das war ja jetzt schon das zweite Spiel seit dem Restart im Wildpark. Wie fühlt es sich für dich an, dieses leere Stadion und man hört jeden Schrei der Spieler? Also mir persönlich, ich mache da immer noch einen Unterschied zwischen Auswärtsspielen und dem heimischen Stadion, weil da steht man normalerweise und schreit und macht und tut. Und das dann leer zu sehen, fühlt sich für mich nochmal besonders schwierig an irgendwie.
Ja, also da gebe ich dir voll und ganz recht. Ich kann mich immer noch nicht daran gewöhnen, also das Spielgeschehen so und nimm ihn, geh lang oder so, schlage ihn. Also erinnert mich so ein bisschen an meine Amateurzeit sonntags auf dem Sportplatz. Ja, also damit komme ich nicht so gut zurecht, finde ich irgendwie einfach komisch. Und wie du auch schon sagst, wenn das Heimstadion so leer ist, man sieht so die Reklametafel, man sieht so im Hintergrund, hey, da würde ich wahrscheinlich jetzt gerade mit meinen Kumpels stehen. Ja, es wirkt auf jeden Fall komisch und man hat halt auch so einfach das Gefühl, man möchte einfach die Runde jetzt so zum Abschluss bekommen während Corona und dann hoffentlich irgendwann wieder mit Fans.
Ja, also ich denke, das geht den meisten so, die sonst normalerweise mal mehr, mal weniger häufig das Stadion von innen sehen. Dann schwenken wir mal auf dieses Spiel am Samstag über. Ich hatte dir in der Vorbesprechung schon gesagt, ich mache das ein bisschen anders, als die Hörerinnen und Hörer das vielleicht sonst gewohnt sind. Also meistens gehe ich so von Minute zu Minute oder ich mache es ganz allumfassend und man greift sich so einzelne Situationen raus. Heute würde ich es mit Spielernamen machen. Hab mir jetzt für Halbzeit 1 3 Spieler von euch rausgesucht und würde jetzt immer einen Namen nennen und du müsstest mir dann sagen, ob du spontan weißt, auf was ich speziell anspiele, sonst würde ich es erläutern. Fangen wir einfach mal an mit Manuel Stiefler.
Wie Manuel Stiefler in der ersten Halbzeit? Weiß ich gerade nicht, was du meinst.
Ich meine die gelbe Karte in der 16. Minute, die für ihn bedeutet, dass er in Aue nicht dabei ist.
Stimmt, ja. Ist ja auch nicht der Einzige, den es getroffen hat im Spiel.
Genau, da wäre jetzt direkt die anschließende Frage, wie sehr trifft euch das, dass er beim Spiel gegen Aue nicht dabei sein kann? Ist er jemand, auf den er eigentlich gut, der ein guter Rückhalt ist? Oder kann man sagen, seine Position ist so breit besetzt, dass man da auch adäquaten Ersatz hat?
Ich denke, natürlich hat er, glaube ich, schon diese Saison auch extrem viele Spiele gemacht und gibt uns da schon Rückhalt. Also ist ein wichtiger Spieler und ich glaube nicht, dass du ihn so 1:1 ersetzen kannst. Aber ja, ich meine, muss man jetzt so nehmen. Und das wird schon dann irgendwie klappen, aber wird uns auf jeden Fall treffen, zumal jetzt Aue auch in der Tabelle nicht so schlecht dasteht. Also würde ich eher als einen stärkeren Gegner einschätzen. Deswegen wird es uns auf jeden Fall treffen.
Ja, wobei die auf jeden Fall den Restart wesentlich schlechter erlebt haben als ihr. Also ihr seid ja ungeschlagen durch die vier Spiele, also 6 Punkte aus 4 Spielen. Ist natürlich im Abstiegskampf auf jeden Fall wichtig, ne?
Also ich glaube, Corona hat uns ein bisschen geholfen, uns mal zu sammeln und da besser dann rauszustarten. Also wenn man den Trend vor Corona gesehen hat und jetzt danach auf jeden Fall sehr positiv, sogar fast sagen können, dass man da ein paar Punkte mehr hätte mitnehmen können. Aber ich will mich da jetzt auch nicht beschweren. Aber ja, klar, ich sehe sie trotzdem als stärkeren Gegner zurzeit ein. Also ich denke, es wird uns treffen, aber wir werden das schon hinbekommen im Stiefel. Ich glaube, die Sache mit Hofmann wird gravierender sein.
Ja, da greifst du mir jetzt schon ein bisschen vor. Wir bleiben mal erst noch in Halbzeit 1. Nächster Name, Marvin Wanicek.
Ja, der hat, ich denke, du spielst da bestimmt auf seinen Freistoß an.
Korrekt.
Genau, war ein schöner Freistoß und auch schön gehalten.
Ja, genau, also irgendwie so aus, was sind das, 20 Meter ungefähr, würde ich schätzen, also so, oder 21, also so ein Stück vorm 16er, geht lang Richtung Tor und Himmelmann muss sich da ziemlich strecken, um den noch über die Latte zu lenken, sodass es dann eine Ecke gibt, die aber nichts einbringt. Aber das war so ziemlich die einzige nennenswerte Chance für euch in Halbzeit 1, ne?
Ja, so kann man das sagen.
Gut, dann reiht sich, du hast Hoffmann schon angesprochen, auf den kommen wir aber in der zweiten Hälfte nochmal. Zunächst dann noch Jerome Gondorf, der auch mit Gelb kurz vor der Halbzeit bestraft wurde und dann dementsprechend auch fehlen wird gegen Aue. Das wird ja wahrscheinlich noch ein bisschen mehr ins Kontor schlagen, weil der ja schließlich auch den Ausgleichstreffer, wie im Intro schon beschrieben, für euch gemacht hat. Der ist ja sehr wichtig für euch da vorne, ne?
Ja, auf jeden Fall. Jerome Gondorf, wichtiger quasi, sag mal, Neuzugang. Also das wird uns auch treffen. Ich muss ehrlich gerade gestehen, dass ich gar nicht wusste, dass er jetzt auch mit der 5. gelben Karte nicht bei Aue dabei ist. auf gar keinen Fall gut.
Ja, also wäre bei uns irgendwie Henk Fährmann mit einer 5. gelben oder Diamantakos, der ja gegen euch getroffen hat. Das sind ja unsere beiden Spitzen da vorne, die am meisten eingesetzt werden. Ich hätte jetzt zur ersten Hälfte dann nur noch eine Szene für die St. Pauli-Seite und würde da Benatelli in den Raum schmeißen, der ja dann in der 41. die Chance hat, weil ein Eckball von euch rausgeköpft wird und dann hat er quasi die Chance, den einfach mal Volley drauf zu ballern. Und euer Keeper kann den, also kriegt ihn zwar nicht zu fassen, aber kann ihn zumindest noch an die Oberkante der Latte lenken. Also das hätte durchaus auch zu einem empfindlichen Zeitpunkt, sage ich mal, das 1-0 für uns bedeuten können oder das 0-1 in dem Fall dann.
Ja, da gebe ich auf jeden Fall recht. Das war ein schöner Volley-Schuss und da hat man schon kurz, also ich bin kurz zusammengezogen, gezuckt. Das war sehr knapp auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, dass das so dieser Volley-Schuss und der Freistoß auf KST-Seite so die größten Ereignisse der ersten Halbzeit waren.
Genau, also würdest du jetzt auch keine Szene oder keinen Spieler noch weiter nennen für Halbzeit 1?
Also ich muss sagen, so auf dem Stegreif fällt mir da jetzt keine Szene ein in der ersten Halbzeit, die jetzt noch so nennenswert gewesen wäre. Also Torschussmäßig, was knapp war.
Ja, dann baue ich mal so ein bisschen die Überleitung zur ersten bedeutsamen Szene in Halbzeit 2. Wie schon erwähnt, der Freistoß von Wanicek wird durch Himmelmann sehr gut gehalten und der sollte dann auch kurz nach Wiederanpfiff eine wichtige Rolle spielen. Denn in der 48. gab es schon Elfmeter für euch nach einem, ja, einem Kann-Foul würde ich es bezeichnen. Also Lawrence trifft Hoffmann leicht von hinten an der Wade, also auch ziemlich unnötig, weil Hoffmann in der Situation eigentlich gar nicht viel machen kann, außer den Ball vielleicht irgendwo noch weiterschieben. Bisschen unglücklich aus unserer Sicht, aber nach dem Heimspiel gegen Heidenheim, Himmelmann zum Elfmeter-Killer wird, weil er einfach bis zum letzten Moment auf der Linie kleben bleibt und dem Torschützen oder dem mutmaßlichen Torschützen keine Chance gibt, da irgendein Zucken zu erkennen, um die richtige Ecke zu nehmen. Wäre der nächste Name, über den du gerne ein bisschen was sagen kannst, Benatira.
Ich kann auch noch mal kurz was zum Foul sagen. Also wie du schon sagst, es ist unnötig, aber kann man auf jeden Fall pfeifen. Also würde ich jetzt auch ganz so objektiv sagen. War auch an der Strafraumgrenze und kann es sich auch nicht drehen oder schießen. Also hätte dann eher stellen können. Und ja, wie du dann schon erwähnst, der Enes Benatira ist dann zum Elfmeter angetreten. Das linke untere Eck probiert, eher schwach geschossen, würde ich sagen. Klar muss der Torwart dann auch erstmal in die Ecke springen, aber er hat ihn ja, glaube ich, sogar festgehalten. Also war auf jeden Fall kein gut geschossener Elfmeter.
Ja, also fällt klar unter die Kategorie eher schwach geschossen. Natürlich muss der, wie du schon sagst, der Keeper auch erstmal in die Ecke. Und ich weiß auch nicht, also könnt mir vorstellen, dass Himmelmann einfach dann, ne, weil es halt am Mittwoch davor schon die Situation gab, ich meine, so oft hast du ja nicht einen Elfmeter gegen dich, da einfach so ein bisschen Sicherheit, soweit man die jetzt überhaupt haben kann in diesen Tagen. Aber er bleibt halt sehr lange stehen und lässt den Schützen quasi die Ecke aussuchen und muss dann nur runtergehen, weil er halt wirklich wenig Schwung hat, der Schuss. Und kann ihn dann halten. Also Niklas hatte im Vorgespräch eigentlich Benatira so als, ja, schon als gelobt ist vielleicht zu viel gesagt, aber schon als wichtig erachtet, weil er halt eine Menge Erfahrung mitbringt. Ich meine, man kennt ihn auch noch aus Bundesliga-Zeiten. Woran machst du das fest, dass er da jetzt so kläglich an unserem Schlussmann gescheitert ist?
Ja, okay, was heißt kläglich? Ist natürlich immer einfach zu sagen als Zuschauer, der hat den Elfmeter mies geschossen. Ich bin halt, keine Ahnung, bei Elfmetern sehe ich es halt einfach gerne, dass die ein bisschen stärker geschossen werden und dann vielleicht lieber stark vorbei als in die Arme vom Torwart. Und ja, er wollte ihn wahrscheinlich einfach ausgucken, den Torwart, und deswegen nicht so stark geschossen, kann ich mir schon vorstellen. Aber das Ergebnis ist halt dann gehalten und sieht da nicht so gut aus.
Ja gut, ne, also egal wie man es macht, ne, wenn er feste draufballert, dann und dann weiß ich nicht, eher ein Field Goal ist als ein Torschuss, dann steht er auch dumm da. Also perfekt machen kannst du es sowieso nicht, es sei denn, der ist sehr mutig und dann auch platziert, dann wird er gefeiert. Aber das war halt schon eher einer der schwächeren Sorte. Also da nehme ich das kläglich vielleicht ein bisschen zurück, aber er war schon eher schwach geschossen.
Ja, es war kein guter Elfmeter, einigen wir uns da drauf. Und er wird wahrscheinlich auch in dem Moment gedacht haben, ja, war nicht so gut.
Gut, dann sind wir schon in der 55. Minute, beziehungsweise bei dem Namen Diamantakos auf unserer Seite. Der dürfte dir ja auch noch ein Begriff sein.
Ja, immer schön, wenn das ein Torschütze ist, der zuvor beim anderen Verein gespielt hat.
Ja, das tut noch so einen Tick mehr weh, ne? Das ist irgendwie, oder wie meinst du das jetzt?
Nein, also klar, ist dann halt immer ein bisschen lustig zu sehen, wenn der halt davor beim anderen Verein gespielt hat und dann der Torschütze ist. Ist immer so ein bisschen schmerzlich.
Ich glaube auch tatsächlich, dass das der Grund war, weshalb er jetzt Fährmann vorgezogen wurde, der jetzt zuletzt nicht ganz so mit Abschlussstärke glänzen konnte. Und dann so das Spiel gegen den Ex-Verein, ne, kann nochmal so eine extra Emotion. Er ist ja sowieso ein Spieler, der sehr über die Emotionen kommt. Und ich glaube, dann so die alten Kollegen wieder treffen, oder ich weiß nicht, wie viele Mitspieler er da jetzt noch kannte aus gemeinsamen Zeiten auf dem Platz. Aber gegen den Ex-Verein dann die Möglichkeit zu haben, ein Tor zu schießen, das war ja auch wirklich gut gemacht. Ne? Also er spitzelt den dann über euren Keeper drüber, begleitet den dann noch ins Tor, damit da ja keiner auf die Idee kommt, den noch irgendwie rauszuköpfen oder zu ballern. war schon gut, aber die Freude währte halt nur kurz, um da jetzt kurz vorzugreifen.
Ja, also der Torschuss, also der Lüpfer, war echt gut, wie er sich da durchgesetzt hat. Für mich natürlich von KSC-Seite war es auf jeden Fall ein bisschen Stellungsfehler von Gordon. Das hat er nicht so gut gemacht, würde ich mal sagen. Den hat er an einem guten Tag, kann er den eigentlich auch wegköpfen. Und ja, der Abschluss war dann natürlich sehr, sehr schön. Und hat mich in dem Moment auch mega genervt, muss ich ehrlich sagen.
Ja, aber also so kurz, wie wir uns freuen durften, so kurz musstest du dich ja nur ärgern. Und dann, damit du jetzt auch mal was Schönes aus eurer Sicht, nachdem wir jetzt von verschossenen Elfmetern und Gegentoren schon dabei schon waren, darfst du jetzt das, es waren glaube ich nur 100 Sekunden, die es gedauert hat, bis der Ausgleichstreffer schon kam, den darfst du jetzt gerne in ein paar Sätzen schildern, wenn du magst.
Ja, gerne. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war es irgendwas zwischen 120 und 138 Sekunden, weiß nicht mehr, ich habe es nicht mehr genau im Ohr. Genau, das war links über Vanicek, hat dann reingeflankt und zunächst sah es so aus, als würde Hofmann rangehen, aber hinter ihm stand da noch, wer stand da nochmal? Gondorf.
Genau.
Gordon sagen, ja, genau. Hinten dran stand Gondorf, der dann ganz cool die Flanke quasi reinschießt. Und wenn ich mich recht erinnere, gab es danach auch nochmal Videoassistent, wurde abseits geprüft. Und ich muss ja ehrlich sagen, die Flanke kam ja so ein bisschen aus dem Halbfeld. War mir nicht sicher, ob da jetzt wirklich was draus wird. Und auf einmal war es ein Tor, also ja, mega gefreut.
Ja, aus dieser Kategorie, ne, fällt da irgendwie er muss da auch erstmal stehen, das kann man ihm durchaus zugestehen, aber also der darf da einfach nicht so frei an den Ball kommen, ne? Also da hat bei uns die Zuordnung einfach nicht gestimmt. Ich glaube, alle haben gedacht, ja, der Hofmann geht da irgendwie dran und dann wird schon unser Verteidiger oder spätestens Himmelmann da im Weg sein. Ich meine, der hat ja zum Beispiel auch im Spiel gegen Heidenheim durch eine sehr gute Parade geglänzt. Da haben sich, glaube ich, alle so ein bisschen auf unseren Keeper verlassen und ja, der fällt ihm halt genau vor die Füße. Er muss nur noch den Fuß hinhalten und dann steht's nach, ja, was auch immer, sagen wir rund 2 Minuten, ist das Spiel schon wieder ausgeglichen und
da hast du dich nicht so lange freuen können, ne?
Nee, vor allem, also ich habe die Möglichkeit, dieses Spiel über einen gewissen Bezahlsender mitzuschauen, sag ich mal. Man darf da ja mehrere Geräte freischalten. Mhm. Und genau in dem Moment hat die Verbindung gehangen und ich hatte Standbild und als es dann wieder lief, war das 1-1 schon gefallen und ich konnte es quasi nur noch in der Wiederholung und dann den Videobeweis mitbekommen. Also du freust dich noch, dann ist kurz Verbindung weg und dann denkst du schon wieder, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Das war doppelt bitter, also man hat es noch nicht mal direkt mitverfolgen können, wobei weiß ich nicht, ob ich mich dann nicht sogar noch mehr gegrämt hätte.
Ja, es ist natürlich immer bitter für die Mannschaft, die dann das schnelle Gegentor bekommt. Also ich habe mich natürlich, wie du schon sagst, ich habe mich erst aufgeregt und dann ganz schnell wieder gefreut. War dann wieder 1-1 und ging dann wieder von vorne los.
Ja, aber auch wirklich, ne, also eins der wenigen Highlights, was jetzt den Torraum angeht, ne? Also wir hatten jetzt 2 Chancen in der ersten Hälfte benannt, die waren aber auch eher so vor dem 16er, also im 16er selber passierte nicht viel, dann geht's gleich 2-mal gut. Und aber ansonsten war es halt wirklich geprägt von viel sich gegenseitig Aufhebens und von uns viele lange Bälle. Also ihr hattet auch den Großteil des Ballbesitzes, was man aber auch nachvollziehen kann, wenn man auf St. Paulis Auswärtsstatistik guckt, dann ist das klar, dass wir da eher ein bisschen verhalten reagieren.
Entschuldigung, ich glaube so an sich können wir uns auf jeden Fall darauf einigen, es war jetzt kein schönes Spiel. Also es gab auch echt nicht viele Torchancen und wie du dann schon sagtest, ja, also ein paar Situationen, wo es nochmal knapp wurde und also wirklich, da kam er so ein bisschen aus dem Halbfeld geflankt. Ich habe damit auch nicht gerechnet, dass der dann reingeht.
Gut, dann war, wie du schon sagst, war wieder alles auf Null gestellt sozusagen. Und wir kommen zu dem Namen, den du schon eben erwähnt hast, Philipp Hofmann. In mehrfacher Hinsicht. Also ich meine zwei Dinge.
Ich glaube, im Endeffekt hatten wir dann eine gleiche Situation wieder. Vanicek flankt und Hofmann kommt ran mit dem Kopf. Und in dem Moment dachte ich wirklich, der ist drin. Und dann war das natürlich super gehalten von eurem Torhüter. Da habe ich mich auch ein bisschen drüber geärgert. Also ich dachte so, oh, Und dann, nee, doch nicht. eigentlich ohne von der Sedation komplett identisch. Und nur diesmal ist Hoffmann halt mit dem Kopf rangegangen. Und dann gehe ich davon aus, dass du noch sein unnötiges Foulspiel ansprichst, wo er dann auch eine gelbe Karte bekommen hat und dann auch gegen Aue gesperrt ist.
Genau die beiden Sachen meine ich. Also einmal stoppt er Lawrence und sieht gelb. Und das andere war halt wirklich genau wie du sagst. Es kam aus der gleichen Ecke, kam die hohe Flanke rein. Und da zeigt Himmelmann halt einmal mehr, dass warum er unsere Nummer 1 hinten drin ist. Und so wie wir uns auch gegen Heidenheim schon freuen konnten, dass er da gute Reflexe auf der Linie hat. Torraum selber ist nicht so ganz seins. Also wenn er so um den Elfmeterpunkt rauskommen muss und hochkommen muss und so, ist er auch nicht der größte Keeper. Da ist er schon besser geworden, aber hat immer noch seine Schwächen, sage ich mal. Aber auf der Linie ist er einfach phänomenal und beweist das gerade sehr gut und hat uns da zumindest den Punkt festgehalten. Genau, das wären, glaube ich, die Namen, die ich für euch ansprechen wollte. Bei uns kann man noch in den Raum werfen, zum einen Johannes Flum, der eine gute Chance hatte,
ja,
da quasi frei zum Schuss kommt und den rechts neben den Kasten setzt.
Also gute Chance ist noch untertrieben, ne? Also da hat auch mal kurz mal den Atem gestockt. Ich dachte auch schon, dass der drin sein sollte. War natürlich dann sehr erleichtert, als er den rechts neben dran gesetzt hat.
Ja, auf jeden Fall. Da bin ich auch von der Couch aufgesprungen. Und hab mir gedacht, du hast so viel Zeit und kannst ihn quasi platziert da irgendwie ins Eck knallen und dann rutscht er ihm da irgendwie nach rechts ab und es wird gar nichts draus. Aber gut. Und ein Name auf unserer Seite wäre dann noch, Moment, wo habe ich ihn denn jetzt? Maximilian Franzke. Nachdem Luis Cordes nämlich gegen Heidenheim sein Startelf-Debüt hatte, ist jetzt Franzke zum ersten Mal, also der kommt aus unserer U23 und hat jetzt zum ersten Mal Profiluft geschnuppert sozusagen.
Ja, und wie alt ist der?
Boah, da fragst du mich jetzt was, also der wird auch irgendwas um die 20 sein, würde ich jetzt schätzen. Ich kann das ja einfach nebenbei mal kurz rausfinden, während du einfach mir erzählst, ob es denn am Ende ein gerechtfertigtes Unentschieden war oder ob du denken würdest, ihr hättet euch die 3 Punkte mehr verdient gehabt.
Also, wenn man so ein Resümee ziehen würde, würde ich schon sagen, vielleicht objektiv gesehen war es, glaube ich, so ganz gerecht. Mit meiner KSC-Brille würde ich vielleicht sagen, wir hätten uns da auch, ich weiß nicht, wie das Spiel sich entwickelt hätte, wenn natürlich der Elfmeter reingegangen wäre. Wir hatten auf jeden Fall die Möglichkeit gehabt, vielleicht ein bisschen mehr draus zu machen. Unterm Strich würde ich sagen, war es aber eigentlich ein gerechtes Unentschieden.
Ja, da würde ich mich anschließen. Hatte es im Vorfeld mit Niklas auch getippt und kann jetzt nachschieben. Maximilian Franzke ist 21 geworden Anfang März. Also 99er Baujahr. Ich fühle mich immer sehr alt, wenn so junge Spieler auf den Platz kommen.
Geht mir auch so mittlerweile.
Ja, ne? Also wenn man selber so die um die 30 ist plus minus, dann ist das schon krass, wenn dann Spieler auf den Platz kommen. Ich glaube irgendwie der Kommentator sagte auch, der Schiedsrichter war auch schon recht erfahrener. Der war irgendwie auch schon Mitte 40 und dann dachte der Kommentator auch, ja, also hier stehen Spieler auf dem Platz, die, also der Schiri hätte schon Spiele gepfiffen, da waren die noch gar nicht geboren, so ungefähr. Aber gut, das...
Immer wenn du dann noch Trainer siehst, so vielleicht wieder Eichner, relativ junge, die dann auch schon fast in deinem Alter sind, schon eine komplette Profikarriere hinter sich haben und dann auf der Trainerbank sitzen. Das uns Verhältnis setzt und vom Alter her ist das eigentlich schon immer dann ganz lustig.
Ja. Aber gut, so sind die Zeiten und ich persönlich bin da auch ein großer Freund von, dass man so auch dem Nachwuchs eine Chance gibt und bin da sehr froh, dass Luhu Kai da jemand ist, der da auch mal in der zweiten Reihe sozusagen guckt. Also nicht immer unbedingt nur, also zeitlang mussten wir das einfach machen, weil die erste Reihe quasi durch die Bank verletzt war. Aber das ist ja momentan nicht unbedingt so krass gegeben und von daher guckt er, glaube ich, einfach, wer hat da jetzt noch die Möglichkeit, zumindest mal so 15 Minuten jetzt im Fall von Franzke, so ein bisschen, ja, Erstliga sage ich schon, mein Gott, ich träume schon, Zweitliga, also oder Profiluft wollte ich eigentlich sagen, aber Zweitliga-Luft ist es dann, genau, schnuppern zu können.
Ja, ist natürlich immer wichtig, aus der eigenen Jugend, aus den eigenen Reihen junge Spieler ranzuziehen.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen das hatte ich mit Niklas schon, Da hat er ja mit Euro-Eddy gesprochen, der da auch das wichtig fand, dass der KSC da wieder sich seiner eigenen Stärke und seiner eigenen Mentalität oder Identität bewusst wird. Siehst du das ähnlich, dass es wichtig sein wird für den KSC da auch, was den Nachwuchs angeht, ein wichtiger Standort wieder zu werden? Also ich meine, jetzt ist man jetzt immerhin Zweitligist und hat ja noch die Chance, es auch zu bleiben. Wie das jetzt noch weiter mit der Position und den nächsten Spielen ist, da kommen wir gleich zu. Aber das wäre ja eine wichtige Voraussetzung, um auch Nachwuchsspieler an sich zu binden und ihnen eine Perspektive zu geben, beim KSC zu bleiben und nicht irgendwie ins nähere oder weiter entfernte Umfeld zu gehen?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin immer ein Freund eigentlich von guter Jugendarbeit und eigene Talente aufzubauen. Natürlich ist als Verein wie der KSC, der jetzt die finanziellen Mittel dann auch nicht hat, die müssen dann auch den Jugendspielern eine gute Perspektive aufzeigen können, wie du das schon gut erläutert hast. Und ja, da ist wirklich attraktiv als die Dritte. Ja, ich habe so das Gefühl, mit dem Stadionneubau, es wird dann auch jetzt wieder ein gutes Trainingszentrum investiert. Das Gesamtpaket macht auf jeden Fall vielleicht für die Zukunft den KSC und für Jugendspieler auch attraktiver. Und auf jeden Fall soll da mehr in die Jugendarbeit investiert werden. Also ich finde es auch immer besser, versuchen Jugendspieler ranzuziehen, als irgendwelche Ablösesummen dann zu zahlen, wo man eigentlich eh gar nicht so viel Geld hat.
Ja, ist auf jeden Fall.
Natürlich braucht man auch, aber man braucht natürlich auch eine gewisse Qualität und die muss man sich auch manchmal von anderen Vereinen, also dann Spieler natürlich auch kaufen, aber das dann mit Jugendspielern auch vielleicht zu untermauern, zu besetzen, die eine oder andere Position, also einen guten Mix zu haben.
Ja, bin ich vollkommen bei dir. Dann gehen wir mal so ein bisschen weg vom Spiel, es sei denn, du möchtest noch irgendwas ansprechen, was ich vergessen habe.
Nee, wie wir schon gesagt haben, so viele spannende Szenen gab es jetzt nicht, die wirklich zu diskutieren sind und ich glaube, das haben wir jetzt ganz gut diskutiert, das Spiel.
Okay, dann machen wir zum Abschluss noch einen kleinen Ausblick. Für uns geht es am Freitag schon weiter gegen Bochum. Dann haben wir noch ein Heimspiel gegen Aue, fahren noch zu Hannover. Es kommt noch Regensburg zu Gast und den Abschluss bildet Wesen Wiesbaden. Also ich hatte mir eigentlich jetzt schon zum Spiel gegen euch erhofft, dass wir da wichtige 3 Punkte einfahren, um so möglichst, dann hätten wir 38 gehabt, nee 37, aber ja, hat nicht sollen sein, aber es wäre halt schon ein schönes Polster gewesen auf ganz unten, sag ich mal. Und da müsst ihr jetzt immer noch weiterhin schielen, ne? Also ihr habt jetzt sehr viele Unentschieden gesammelt in letzter Zeit und die sorgen zwar dafür, dass man nicht noch weiter abrutscht, aber es sorgt auch nicht dafür, dass man sich da irgendwie unten rauskämpfen kann. Wie ist denn euer Restprogramm und was glaubst du, wo werdet ihr am Ende rauskommen?
ja, also ich hoffe natürlich, dass wir am Ende auf dem 15. Platz landen. Und da haben wir eigentlich alles noch selbst in der Hand. Ich meine, Nürnberg hat 32 Punkte, danach kommt Osnabrück mit 34. Wir haben derzeit 30 Punkte, also ist noch alles drin. Ist aber natürlich eine sehr spannende Phase. Wir haben als nächstes dann Aue auswärts. Und danach folgt natürlich unser ganz wichtiges Derby gegen VfB Stuttgart daheim. Das tut mir natürlich dann im Herzen weh. Das halt nicht im Stadion miterleben zu können, sondern vorm Fernseher. Da war ich dann auch damals in Stuttgart beim Auswärtsspiel diese Saison. Und das sind natürlich immer spezielle Spiele für uns. Ja, danach folgt Jan Regensburg, Bielefeld und Fürth ist dann das Restprogramm. Ja, also ich denke, wichtig ist, dass wir alles noch selbst in der Hand haben. Und jetzt müssen halt nochmal 1, 2, 3er her. Und dann sieht das vielleicht schon besser aus, kommt drauf an. Also ich gehe davon aus, dass wir in der Liga bleiben werden. Der Trend sieht einfach gerade sehr positiv aus und ich hoffe es natürlich. Und es fühlt sich auch gerade, also wenn man auch die Spiele anschaut, es sieht ganz gut aus, wenn der KSC so weitermacht. Wichtig wäre halt mal dann auch ein Dreier einzufahren und nicht nur unentschieden zu spielen.
Ja, sonst ist man halt auf, wie es jetzt am Wochenende auch war, auf Schützenhilfe angewiesen. Ne? Ich meine, Osnabrück hat unentschieden gespielt, Nürnberg hat unentschieden gespielt, Wiesbaden hat gerade noch verloren, die hätten sich aber auch meiner Meinung nach, aber das ist auch meine St. Pauli-Brille, ein Unentschieden gegen den Vorstadtclub da verdient gehabt. Und gut, Dresden ist so wie, also die stehen für mich eigentlich, das tut mir zwar bedingt leid für die Truppe, aber für mich stehen die als erster Absteiger fest und den Rest machen eigentlich die anderen 5, 6, 7, die da oben drüber stehen, unter sich aus. Und da wird es jetzt wichtig sein, wer da am konstantesten ist und da die nötigen Punkte möglichst schnell einfällt. Also ich hoffe mir einfach, also in Bochum auswärts sahen wir eigentlich immer schon ganz okay aus. Also zumindest einen Punkt ist da zu holen, wenn nicht sogar 3, und dann hätten wir schon 38, dann wären wir schon einen ganzen Schritt weiter. Und ja, also ich meine, also was glaubst du denn, weil ich denke, gegen Stuttgart, ja, es ist ein Derby und es tut mir auch echt leid für euch, dass ihr da das nicht im Stadion erleben könnt. Da bin ich echt froh, dass wir unser Derby, unsere beiden Derbys vor dieser Corona-Krise absolvieren durften. Und weil das wäre echt schlimm gewesen. Aber was glaubst du denn, wo da noch, also Bielefeld, wenn man jetzt mal ehrlich ist, als souveräner Tabellenführer, da wird vielleicht mit Glück ein Punkt runterfallen, aber also wo glaubst du, holt ihr die wichtigen Punkte, die ihr noch braucht, um da zumindest überm Strich zu landen?
Naja, also ich glaube, Aue ist auf jeden Fall ein Kandidat, wo wir punkten sollten gegen den VfB. Man hat halt da nicht dieses Derby-Flair. Ich würde sagen, der VfB hat schon hier und da die besseren Spieler. Also ein bisschen stärker, und wenn du dann halt nicht diese Fans im Rücken hast und diese Atmosphäre, die kommt ja dann so nicht auf, und davon kann man dann auch nicht so die Spieler zehren und vielleicht ein bisschen 10-20% besser sein. Jetzt auch gegen den VfB Stuttgart ganz schön schwierig, wobei da gewinnen sie dann gegen Hamburg auf einmal und zuvor verlieren sie, glaube ich, gegen WE Wiesbaden. Ja, also kann ich auch nicht ganz einschätzen. Aber es wird auf jeden Fall interessant. Danach halt Jan Regensburg, auch ganz wichtiges Spiel. Wir sitzen gerade mit 36 Punkten ein bisschen vor uns. Also das sollten wir da auch realistisch gesehen, würde ich sagen, so Aue, Regensburg, sollten auf jeden Fall ein paar Punkte drin sein. Und ja, wie du schon sagst, gegen Bielefeld maximal wahrscheinlich einen Punkt. Und dann hat man auch noch Fürth, die weiter oben stehen. Aber ja, also definitiv bei Aue und Regensburg punkten wäre cool, bei dem VfB Bielefeld ein Pünktchen mitzunehmen, und dann, wenn es vielleicht um alles geht und Fürth eh eigentlich nichts mehr zu verlieren hat, dass die dann vielleicht ein bisschen lockerer spielen am letzten Spieltag und der KSC dann da nochmal 3 Punkte einfangen kann.
Okay, wir behalten das im Auge, wie das läuft. Natürlich müssen wir, ne, wir werden ja sowieso in der Position sein, auf die gegenseitigen Ergebnisse zu schielen, und ich werde auf jeden Fall im Auge behalten, wie das bei euch läuft, ob ihr uns auch nächstes Jahr wieder besuchen werdet am Millerntor oder ob das dann nochmal eine Runde nach unten geht. Ich meine, wir sind ja, wie gesagt, auch noch nicht raus aus der Nummer. Gut, ich würde dir erstmal jetzt danken für deine Zeit. Ich muss auch ein bisschen auf die Zeit schielen, die letzten Gespräche sind, weil so lange Pause war, hatte ich sehr viel Redebedarf, ein bisschen länger geworden, deshalb kürzen wir das heute mal ein bisschen ab. Niklas weiß, wovon ich spreche. Und genau, ich danke dir erstmal, und du hättest jetzt noch die Möglichkeit für berühmte letzte Worte, was du noch loswerden möchtest.
ja, also auch nochmal Dankeschön für die Einladung zum Podcast, und danke an Niklas, dass er da vermittelt hat. Mit Niklas kann man sich immer gerne und gut verquatschen. Verstehe ich auch, dass es dann länger bei euch ging. Und ja, ansonsten habe ich nicht mehr viel zu erzählen. Ich drücke euch natürlich auch die Daumen, dass ihr das schafft. Der KSC genauso. Ich kann vielleicht noch eine lustige Anekdote zum Pauli erzählen. Und zwar war ich letztes Jahr auf einem Festival in Madrid, auf einem Musikdice-Stand mit einem Tischkicker. Ich war dann ganz verblüfft, dass ihr da wart. Hab dann mit den Merchandise-Leuten noch ein Bierchen getrunken. Ja, und deswegen, also St. Pauli ist eigentlich aus meiner Sicht auch mal ein ganz cooler Verein. Deswegen wünsche ich euch viel Glück und drücke euch auch die Daumen, dass ihr das packt.
Vielen Dank, das geben wir dann mal zurück. Und wie gesagt, wir verfolgen unser Geschehen. Und vielleicht hört man sich ja dann, oder hoffentlich hört man sich dann in der nächsten Saison wieder, wie auch immer die dann aussehen wird. Vielleicht darf man dann ja zumindest wieder ins Stadion. Und ich wollte nämlich eigentlich, das kann ich noch kurz zum Abschluss erzählen, das Spiel sollte ja eigentlich um Ostern rum sein, unser Gastspiel bei euch. Und wir hätten uns eigentlich gern ein langes Osterwochenende in Karlsruhe gemacht, weil ein ehemaliger Mitbewohner mittlerweile wieder da runtergezogen ist. Der kommt aus deiner Ecke und wohnt jetzt wieder da. Und wir hätten es gern verbunden mit einem Wiedersehen und einem gemeinsamen Spiel beim KSC. Aber das sollte halt nicht sein. Deshalb umso wichtiger, dass ihr in der Liga bleibt und wir das nächstes Jahr nachholen können oder nächste Saison.
Ja, das auf jeden Fall. Hoffen wir, drücken wir die Daumen und wenn du dann unten bist, dann können wir uns ja auch auf ein Bier treffen im Stadion.
Wunderbar. Dann nochmal vielen Dank. Euch danke fürs Zuhören. Hier ist gerade schon ganz viel in der Pipeline. Das vor dem Spiel gegen Bochum müsste jetzt auch schon fast parallel zu dieser Aufnahme erscheinen. Haltet euren Podcatcher im Auge, das ist alles momentan sehr, sehr eng beisammen. Aber zum Glück gibt es ja nur noch eine englische Woche, von daher sind wir bald wieder im ganz gewohnten Rhythmus. Und in diesen ganzen Tagen ganz wichtig, bleibt gesund und passt auf euch auf. Macht's gut.
Ciao.